Gut, wie ich ja vorher bereits erwähnt habe, gedenken wir ja heute an das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten, an dem Jesus ja seine Verheißung wahrgemacht hat, nämlich seine Jünger mit dem Heiligen Geist zu taufen. So lesen wir es ja in Apostelgeschichte 1, 4 bis 5. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach nicht mehr vielen Tagen. Und diese Verheißung hat sich dann kurze Zeit später in Apostelgeschichte 2 an Pfingsten erfüllt. Wir haben den Text ja gerade gehört. Der Heilige Geist ist jetzt also da. Und jeder, der heute an Jesus Christus glaubt, sprich der Christ ist, der hat den Heiligen Geist. Denn ich habe es vorher schon erwähnt, ohne den Heiligen Geist sind wir keine Christen. Es gibt keinen Christen ohne den Heiligen Geist. Doch seht ihr, das bedeutet jetzt nicht automatisch, dass wir eben auch mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Oder anders ausgedrückt, dass wir voll Geistes sind. Wieso kann ich das sagen? Nun, weil Paulus die Christen im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 18 auffordert, voll Geistes zu werden. Und nicht nur das, er zeigt ihnen uns mit ihnen und auch damit ja auch uns, welche Voraussetzungen dafür eigentlich notwendig sind, was eigentlich dafür zu tun ist. Und dazu lese ich uns jetzt aus dem Epheserbrief Kapitel 5, die Verse 18 bis 21. Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 18 bis 21. Da sagt Paulus, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet, und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Gott möchte, und das seht ihr hier, dass wir voll Geistes werden, uns vom Geist erfüllen lassen. Doch was bedeutet es? Nun, es bedeutet letztlich, dass unser ganzes Leben vom Heiligen Geist beherrscht und regiert sein soll. Dass er eben wirklich der Chef in unserem Leben sein kann, und zwar über alle Bereiche unseres Lebens. Und seht ihr, das ist kein Wunsch, den Paulus hier formuliert, nicht etwas, was in unser Belieben gestellt ist, sondern es ist ja ein Befehl Gottes an seine Kinder, an jeden einzelnen Christen. Genauso verbindlich wie das Gebot, dass wir jetzt nicht mehr stehlen oder lügen oder andere Menschen übers Ohr hauen sollen. Nicht umsonst geht es in diesem Abschnitt ja auch um unseren konkreten Wandel als Kinder Gottes, wo wir ständig Aufforderungen finden, was wir tun bzw. was wir lassen sollen. Aber diese Aufforderungen oder diese Befehle basieren eben auf dem, und das dürfen wir ja nicht vergessen, was uns Gott in Christus geschenkt hat. So zieht ja Paulus ab Kapitel 4 im Epheserbrief quasi die Schlussfolgerung, weil ihr dies alles in Christus bekommen habt, weil ihr jetzt neue Menschen seid, deshalb lebt entsprechend. Lebt entsprechend eurer hohen Berufung als Kinder Gottes. Ihr gehört jetzt zu Gottes Familie oder zur Königsfamilie, dann lebt auch als Prinzen, die zu diesem König gehören. Auf diesem Hintergrund müssen wir jetzt eben auch die Aufforderung des Paulus sehen, voll Geistes zu werden. Als seine Kinder, als Gotteskinder, haben wir den Geist Gottes. Und zwar seit dem Augenblick, wo wir an Christus gläubig geworden sind. Das habe ich ja bereits erwähnt. Und zwar ganz. Und nicht nur zur Hälfte oder zu drei Viertel. Es ist nicht möglich, Christ zu werden und den Heiligen Geist in seiner ganzen personhaften Fülle nicht zu empfangen. Und daran lässt der Paulus im Römerbrief auch nicht den geringsten Zweifel. Denn wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Aber seht ihr, obwohl jetzt feststeht, dass jeder Christ vom Heiligen Geist bewohnt wird, ist es doch möglich, nicht vom Heiligen Geist erfüllt zu werden, beziehungsweise zu sein. Nicht voll Geistes zu sein. Sonst bräuchte Paulus uns an dieser Stelle ja nicht dazu auffordern. Die Epheser waren ja gläubig. Das waren ja Christen. Und das steht ja fest. Aber deshalb noch nicht automatisch voll Geistes. Doch damit stellt sich natürlich die Frage, was muss ich eigentlich tun, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, beziehungsweise was darf ich nicht tun? Nun, wer mit dem Heiligen Geist erfüllt sein will, der darf nicht mit anderen Dingen ausgefüllt sein. Ich denke, das muss uns bewusst sein. So schreibt uns Paulus ja in Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, oder ein unordentliches Leben, wie es auch übersetzt wird, ein liederliches Leben, sondern werdet voll Geist. Merkt ihr, beides steht hier ja im absoluten Gegensatz. Ich kann nicht gleichzeitig voll Wein und gleichzeitig voll Geist sein. Das schließt sich aus. Genauso wie ihr nicht gleichzeitig ein Glas mit Wein und mit Wasser füllen könnt. Das ist unmöglich. Habt ihr schon mal probiert? Denn wenn ihr dieses Glas mit Wein füllt, dann ist da kein Platz mehr für Saft oder für Wasser oder was auch immer. Und genauso ist es da in unserem Leben. Wenn wir nicht vom Heiligen Geist erfüllt sind, dann sind wir von was anderem erfüllt. Dann sind wir zwar noch vom Heiligen Geist bewohnt, aber nicht mehr vom Heiligen Geist erfüllt. Was ist der Unterschied? Nun, es bedeutet, dass zwar Gott in unserem Leben ist, aber wir ihm nicht die Herrschaft über alle Bereiche unseres Lebens einräumen. Das ist ungefähr so, wie wenn ihr als Gast im Haus untergebracht seid, aber außer einem Zimmer und vielleicht noch Küche und Bad keinen Zutritt habt zu allen anderen Räumlichkeiten, weil sie abgeschlossen sind. Seht ihr, und das ist eben auch die Situation von unzähligen Christen. Vielleicht, und ich sage bewusst, vielleicht auch von uns, dass wir zwar gläubig sind, aber unser Leben ist ausgefüllt bzw. voll mit anderen Dingen. Wein, und ich denke, das wissen wir alle, kann ja einen Menschen total erfüllen. Und wenn er dann davon erfüllt ist, wird er auch von ihm beherrscht. Und es hat in diesem Fall eben unordentliches Leben zur Folge. Ihr seht ja Alkoholiker zum Beispiel, was die für ein Leben führen. Wie die von dem Wein, vom Alkohol geknechtet werden. Und so ein Mensch ist dann für nichts anderes mehr zu gebrauchen. Und so gebraucht Paulus dieses extreme Beispiel Wein im Gegensatz zu Geist, um deutlich zu machen, dass es unmöglich ist, wenn ich mit Wein erfüllt bin, auch noch mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Hier gibt es nur ein Entweder-Oder. Du sagst jetzt vielleicht, das sehe ich ein. Aber ich bin ja gar kein Alkoholiker. Nun, das mag stimmen. Das will ich ja gar nicht in Frage stellen. Aber Wein, so meine ich, hier steht eigentlich hier stellvertretend auch für vieles andere, was uns Menschen erfüllt und was uns in Beschlag nimmt und uns in seinem Bann zieht. Die einen sind vielleicht total erfüllt und begeistert vom Sport. Denkt hier nur einmal an die Fans von verschiedenen Sportvereinen. Zu welchen Opfern an Zeit und Geld sind diese Menschen fähig? Das ist unglaublich. Was die für ihre Mannschaft, für ihren Verein auf sich nehmen. Und das alles, weil sich eben in ihrem Leben nur alles um diesen Verein dreht. Sie sind völlig von ihm erfüllt, beziehungsweise eingenommen. Doch was für der eine der Sport ist, ist für der andere vielleicht die Mode, der Beruf, die Sexualität, das Internet, Facebook oder auch Ehefamilie, die einen total in Beschlag nehmen und unser Leben ausfüllen und sich letztlich an die Stelle Gottes setzen. Seht ihr, es gibt ja unzählige irdische Dinge, an die wir unser Herz hängen und von denen wir uns berauschen lassen, sodass Gott und sein Wille eigentlich immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird. Doch so wie nach jedem Rausch unweigerlich ja der graue Morgen des Elends und des Ekels folgt, so wird es auch aus diesem feineren Rausch, mit dem die Menschen sich betäuben oder sich betäuben suchen, ein schreckliches Erwachen geben. Denn einmal wird jeder Mensch erkennen, dass alles, was ohne Gott gelebt wurde, ja letztlich nur Trug und Schaum in dieser Zeit war. Dass man betrogen worden ist. Ja, dass man sich selber betrogen hat. Und in dieser Gefahr stehen wir eben auch als Christen. Indem wir uns nämlich mit allen möglichen weltlichen, irdischen Dingen füllen. Doch wenn ich mit diesen Dingen erstrangig erfüllt bin, dann werde ich eben die Erfüllung im Heiligen Geist nicht erleben. Solche Lebenshaltungen blockieren den Geist Gottes. Und das gilt auch für Sorgen, für Ängste und sonstige Dinge. Wir können ja nicht voll Sorgen und gleichzeitig voll Heiligen Geistes sein. Jesus ließ daran ja auch keinen Zweifel, indem er festgestellt hat, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und wenn mein Hobby zum Beispiel mein Schatz ist, dann ist mein Herz dort. Und dann ist da eben kein Platz mehr für die Erfüllung im Heiligen Geist. Weil ich ja völlig von dem eingenommen bin. Von daher die Frage, was erfüllt dein und mein Leben? Worum dreht sich unser Leben? Mit was beschäftige ich mich gedanklich? Worüber denke ich nach? Von was reden wir, wenn wir uns treffen? Es ist eigentlich ein Indiz dafür, wovon wir erfüllt sind. Denn bis das Herz voll ist, heißt es ja schon, das geht der Mund über. Das kommt nach außen. Was mich beschäftigt und bewegt, das kommt nach außen. Seht ihr, und deshalb müssen wir zuerst einmal vor Gott auspacken, damit wir vor Gott einpacken können. Ich möchte diesmal anhand einer Geschichte illustrieren. Diese Geschichte heißt die Perlenkette. Michelle kommt vom Supermarkt heim. Sie ist glücklich. Endlich konnte sie sich ihren großen Wunsch erfüllen, eine Perlenkette. Dazu war sie gar nicht besonders teuer. Voller Stolz trägt sie jetzt um den Hals und zeigt sie allen Kindern. Was wird wohl ihr Vater dazu sagen? Er wird natürlich auf den ersten Blick erkennen, dass diese Perlenkette nicht echt ist. Es wird abends und der Vater kommt heim. Michelle begrüßt ihn. Er schaut sie nur an. Von der Kette sagt er nichts. Nach dem Essen setzen sie sich wie gewöhnlich ans gemütliche Kaminfeuer. Hier hat die Familie Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Nun wird es aber langsam Zeit, dass Michelle ins Bett geht. Sie gibt ihrem Vater den Gute-Nacht-Kuss und will verschwinden. Aber jetzt fragt der Vater, Michelle, hast du mich lieb? Ja, Vater, über alles, kommt ihre spontane Antwort. Wirklich, Michelle, hast du mich lieb? Ja, Vati, tausendmal. Der Vater fragt sie nun, Michelle, gibst du mir deine Perlenkette? Erschrocken schaut Michelle den Vater an. Die Perlenkette geben, das kann sie nicht. Sie geht ins Bett. Am nächsten Abend fragt der Vater wieder, Michelle, hast du mich lieb? Ja, Vati, das weißt du doch. Michelle, hast du mich wirklich lieb? Gibst du mir die Kette? Michelle bringt kein Wort heraus. Sie kann sich nicht von ihrer Kette trennen. Zärtlich drückt der Vater seine Tochter an sich. Am dritten Tag hat Michel schon Angst. Wird der Vater wieder fragen? Und die Frage kommt, Michel, hast du mich lieb? Ja, Vati, Michel, liebst du deinen Vater? Gibst du mir deine Perlenkette? Michel kann es nicht. Am vierten Abend wiederholt sich das Gespräch zwischen Vater und Kind noch einmal. Michel, hast du mich lieb? Willst du mir die Perlenkette geben? Mit Tränen in den Augen öffnet sie die Halskette und legt sie in die Hand ihres Vaters. Nun muss sie aber mit ansehen, wie ihr Vater diese sogleich ins Feuer wirft. Einige Sekunden und nichts mehr bleibt übrig von der Kette. Vati, schluchzend lehnt sie sich an die Knie ihres Vaters. Wie kann er nur so etwas tun? Schau, Michel, tröstet sie nun der Vater, greift in die Jackentasche und nimmt ein kleines Päckchen hervor. Das ist für dich. Öffne es. Mit zittrigen Händen öffnet sie das schöne Geschenkpapier. Sie staunt. Eine Samtschatulle kommt zum Vorschein und darin eine Perlenkette. Vati, ist das für mich? Ja, mein Kind. Ich habe sie schon vor ein paar Tagen für dich gekauft. Ich konnte sie dir aber nicht vorher geben. Seht ihr, wir können nicht erwarten, von Gott beschenkt zu werden, wenn wir uns immer noch an unsere nichtigen irdischen Götzen klammern. Wenn wir nicht bereit sind, alle Lebensbereiche vorbehaltlos Gott auszuliefern. Es könnte zum Beispiel vielleicht für den einen bedeuten, dass er einmal rigoros seinen Internetkonsum reduziert. Vielleicht sogar, weil er einfach nicht damit klarkommt, das Internet mal für eine Zeit lang sperrt. Weil es ihn so erfüllt und ausfüllt, so in Beschlag nimmt, dass er gar keine Zeit mehr hat für Gott. Für den anderen könnte es vielleicht bedeuten, dass er mal vom Sport kürzer tritt, weil er merkt, dass das für ihn zum Götze geworden ist. Ich denke, hier weiß jeder am besten, womit eigentlich sein Herz gefüllt ist. Denn fragen wir uns doch einmal ehrlich, wie viel Zeit verbringen wir mit Gott? Sprich mit Bibellesen, mit Gebet, mit Gemeinschaft, mit anderen Christen. Und wie viel Zeit vielleicht vor dem Computer, vor dem Fernseher, beim Zeitungslesen? Und was auch immer. Können wir uns da wirklich wundern, dass Gottes Geist sich in unserem Leben zurückzieht? Wenn unser Herz von allem Möglichen gefüllt und erfüllt ist, nur nicht vom Geist Gottes? Zwar sind diese Dinge, und das möchte ich ja auch betonen, nicht grundsätzlich schlecht und sündig. So ist die Bibel auch nicht grundsätzlich gegen das Weintrinken, sprich gegen Alkohol. Jesus selber hat Wasser in Wein verwandelt, bei der Hochzeit in Kana. Aber wenn diese Dinge mich beherrschen und erfüllen, dann werden sie zum Hindernis für ein erfülltes Christsein im Heiligen Geist. Hier heißt es ja eigentlich auch, saufet euch nicht voll Wein. Also da geht es nicht mal um ein Gläsle Wein, sondern es geht um das Vollsaufen. Sich erfüllen mit dem Wein. Aber seht ihr, und das Gute ist ja jetzt, dass Paulus uns ja nicht nur zeigt, was die Erfüllung im Heiligen Geist hindert, sondern dass wir auch wissen können oder uns einen Weg zeigt, um voll Geistes zu werden. Ein Befehl ist ja schließlich sinnlos, wenn man gar nicht in der Lage ist, ihn auszuführen. Wenn uns gar kein Weg aufgezeigt wird, wie man diesen Befehl nun wirklich in das Leben umsetzen kann. Aber so lesen wir ja weiter in Epheser 5, in den Verse 19 bis 21. Da heißt es dann, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet, und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles, dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Hier gibt uns Gott eine Anleitung, wie man voll Heiligen Geistes mit dem Heiligen Geist erfüllt werden kann. Elberfelder sagt ja in dem, das sagt ja ein Weg. Und zwar sind es vier Anleitungen, die uns eigentlich in diesem Text hier genannt werden, um voll Heiligen Geistes zu werden. Und die erste Anleitung ist hier, die Erfüllung im Heiligen Geist geschieht durch geistliche Gespräche. Das lesen wir ja in Vers 19a. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Paulus möchte, dass wir uns in unseren Gesprächen über geistliche Themen austauschen. Dass wir uns gegenseitig durch Gottes Wort ermutigen und stärken. Wir müssen einfach auch erkennen, welche große und unheimliche Macht Worte haben. Worte sind eben nicht nur Schall und Rauch, wie manche Menschen behaupten. Nein, Worte haben ja gewaltige Macht. Worte können aufrichten, sie können trösten, aber eben auch zerstören, entmutigen, verletzen, töten und so weiter. Und ich denke, das weiß auch jeder von uns, welche aufbauende, aber auch zerstörende Kraft Worte haben. Worte sind nicht zuletzt Träger von Energie. So ist ja nicht zuletzt auch diese Welt durch Gottes Wort entstanden. Gott sprach und es geschah. Das heißt, Gottes Wort ist mächtig. Und von daher ist es wichtig, dass wir uns auch gegenseitig durch unser Reden ermutigen und nicht entmutigen. Wir dürfen auch nicht nur immer davon reden, was bei uns und anderen nicht in Ordnung ist. Das zeigt eben auch ein ewiges Nörglertum und betrübt den Heiligen Geist. Zum Beispiel auch, wenn man immer denkt, was bei uns in der Gemeinde nicht in Ordnung ist. Und Leute wie auf so einer Zuschauerbank gucken, das stimmt nicht und das ist schlecht und das ist nicht gut. Das ist nicht das, was Gott eigentlich von uns möchte. Wie gesagt, ich denke, das betrübt auch der Heilige Geist, dieses ewige Nörglertum. Auch sollten wir albernes Geschwätz und Witzelei vermeiden, das sieht ja Paulus auch vorne, das sich für Heilige nicht geziemt. Das heißt, ein oberflächlicher Geist und ein oberflächliches Reden verdrängt den Geist Gottes. Dagegen schaffen geistliche Gespräche dem Heiligen Geist Raum. Darf ich mal fragen, worum drehen sich unsere Gespräche? Nur über die neuesten Computerprogramme, über die aktuellsten Sportmeldungen, über die neuesten Rezepte? Oder steht Gott im Mittelpunkt? Wenn wir uns mit Gottes Wort füllen, wird es auch Auswirkungen auf unser geistliches Leben haben. Denn seht ihr, mit was wir uns füllen, das erfüllt uns. Mit was wir uns füllen, das erfüllt uns. Und wenn wir uns mit Gottes Wort füllen und uns auch damit gegenseitig ermutigen, dann füllen wir uns auch automatisch mit dem Geist Gottes. Und dazu soll ja nicht zuletzt ja auch unsere Austauschzeit im Gottesdienst dienen. Es ist ja nicht nur einfach, damit man eine gewisse Zeit totschlagt, dass der Gottesdienst länger dauert, sondern wir wollen uns ja erzählen, was wir mit Gott erlebt und erfahren haben und uns dadurch auch gegenseitig ermutigen und stärken. Zudem soll ja die Austauschzeit dienen, dass man sieht, Mensch, Gott lebt. Der hat das mit Gott erfahren, der hat jenes erlebt und es dient ja zur Stärkung. Und es öffnet unser Herz für den Heiligen Geist. Und darum sollten wir einfach auch lernen, wenn wir uns treffen, von dem zu reden, was Gott in unserem Leben getan hat. Tauschen wir uns aus über Gottes Wort. Und füllen wir unsere Gedankenwelt auch so mit Gottes Wort, mit seinen Gedanken. Es soll gelobt und nicht geklagt werden. Gott soll gepriesen und nicht über andere hergezogen werden. In Sprüche 18, Vers 21 steht ja, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Auch geistlicher Tod und geistliches Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sein wollen, dann sollten wir miteinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern reden. Als zweites sehen wir dann, die Erfüllung im Heiligen Geist geschieht durch fröhliche Loblieder. In Vers 19b. indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Das ist ein weiterer Punkt, wie wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ein Herz, das von Freude und Gotteslob erfüllt ist, das hat eben keinen Platz mehr für die negativen Lieder Satans. Und jeder von uns singt immer ein Lied. Entweder wir singen das Lied Gottes oder wir singen das Lied dieser vergehenden Welt. Welches Lied singen wir? Fröhliche Loblieder schaffen dem Geist Gottes Raum, weil sie unseren Blick auf Gott richten, auf seine Größe, auf sein Wirken, auf sein Tun. Und es öffnet die Kammern unseres Herzens für den Heiligen Geist. Das Ziel des Heiligen Geistes ist es eigentlich immer, alle Zimmer unseres Herzens für Jesus Christus zu öffnen, sodass er wirklich der Alleinbesitzer unseres Herzens sein kann. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das schon öfters erfahren dürfen, wie mein Herz durch solche Lob- und Anbetungslieder mit Freude und Dankbarkeit und im Geist der Anbetung erfüllt worden ist. Wie ein das ermutigt. Und gerade die Freude ist ja ein Kennzeichen des Heiligen Geistes. Darum lasst uns Gott durch fröhliche Loblieder ehren. Und wir werden merken, wie unsere Herzen erfüllt werden vom Heiligen Geist. Als weiteres sehen wir dann, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist geschieht durch unbegrenzten Dank in Vers 20. Sag alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich denke, die Dankbarkeit Gott gegenüber, das muss die Grundhaltung unseres Herzens sein. Wie gesagt, er sagt in Vers 20, sagt alle Zeit Dank für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind aufgerufen, Gott ständig für alles zu danken. Und zwar nicht nur für das Gute und Angenehme. Ich denke, das ist ja keine Kunst. Das kann die Welt ja auch. Nein, hier heißt ständig für alles. Grenzenloser Dank, sagt Paulus, in jeder Situation. Und dazu gehört eben auch Dank für notvolle Führungen. Aber bitte versteht mich nicht falsch. Das fällt mir auch nicht immer leicht. Und ich sage auch nicht immer, dass ich so ein dankbares Herz habe. Ich denke, das ist ein Lernprozess. Aber wieso können wir das oder wieso sollten wir das tun? Warum sollten wir Gott ständig für alle Zeit oder alle Zeit für alles danken? Nun, weil Paulus selber im Römerbrief 8, Vers 28 sagt, denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Glauben wir das eigentlich? Glauben wir das wirklich? Dass es nichts gibt, das uns nicht zum Guten mitwirkt? Egal, was uns passiert? Wenn ja, dann schimpfen wir weder über Menschen noch über Verhältnisse, sondern glauben, dass uns alles zum Besten dient. Und darum ist die Dankbarkeit ja eine vernünftige und zugleich Gott wohlgefällige Reaktion und gleichzeitige Wegbereitung für das Erfülltsein im Heiligen Geist. Ein Mensch, der dankt, der wird zu einem von Christus geprägten Menschen. Und deshalb sollten wir Gott ja auch täglich bei allen möglichen Gelegenheiten danken. Und das befreit uns auch von dunklen Gedanken und öffnet uns für die Kraft des Heiligen Geistes. Undankbarkeit, in welcher Form auch immer, ist Sünde. Weil es eben Übertretung des Gebotes ist, sei dankbar in allen Dingen. Ich meine, eigentlich ist es ja auch logisch. Stellt euch mal vor, ihr holt irgendwo aus einem Slum ein Kind raus, holt es in eure Familie, gebt ihm Nahrung und Kleidung, eine wunderbare Schulbildung, ein wunderbares Zimmer und so weiter. Und das Kind nörgelt nur, ist undankbar, ist mit nichts zufrieden. Was würdet ihr über so ein Kind denken? Und bei Gott ist es ja noch wesentlich anders. Er hat ja uns nicht nur irgendwo rausgeholt, er hat uns ja sogar geschaffen. Alles, was wir haben, unser Körper, Leib, Nahrung, Kleidung, alles, Luft, Nahrung, kommt ja alles von ihm. Wir haben ja keinen Millimeter aus uns raus. Und trotzdem meinen wir immer noch, uns geht es ungerecht und Gott behandelt uns schlecht und so weiter und so fort. Das ist Sünde. Gott möchte, dass wir ständig auch ein dankbares Herz ihm gegenüber haben. Sei dankbar in allen Dingen. Und dann nur als letzte Anweisung in Vers 20. Die Erfüllung des Heiligen Geistes geschieht durch gelebte Demut. Ordnet euch einander unter, in Vers 21, in der Furcht Christi. Aber die Demut ist uns natürlich nicht in die Wiege gelegt. Aber wir wollen ja gerne über andere herrschen, wir wollen groß sein, wir wollen etwas darstellen, wir wollen etwas gelten. Aber Jesus hat uns ja einen anderen Weg gewiesen. So hat er ja, obwohl er Herr war, obwohl er Gott war, seinen Jüngern die Füße gewaschen und uns damit ja ein gewaltiges Vorbild der Demut hinterlassen. Nämlich in der Bereitschaft, uns unter die Schwestern oder uns unter die Schwestern, unter den Bruder zu stellen. Und von daher zeichnet sich ein demütiger Mensch dadurch aus, dass er bereit ist zum Dienen und zur Kleinarbeit. Durch den Willen zum Kleinsein. Seht ihr, Gottes Geist wird nie einen Menschen erfassen und durchdringen, der groß und angesehen sein will. Und ich denke, hier stimmt der Satz, den ich einmal während eines Missionseinsatzes in Südtirol gelesen habe. Wer sich zu wichtig für kleine Aufgaben hält, ist meistens zu klein für wichtige Aufgaben. Wer sich zu wichtig für kleine Aufgaben hält, ist meistens zu klein für wichtige Aufgaben. Oder wie es im Jakobusbrief heißt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Deshalb seien wir bereit, uns einander unterzuordnen in der Furcht Christi. Fassen wir also zusammen, was haben wir gehört? Und wir sind aufgefordert, voll Geist zu werden. Aber das geht ja nur, wenn wir nicht mit anderen Dingen gefüllt sind. Und wie geschieht nun die konkrete Erfüllung? Die Erfüllung im Heiligen Geist geschieht durch geistliche Gespräche. Sie geschieht durch fröhliche Loblieder, durch unbegrenzten Dank Gott gegenüber. Und sie geschieht durch gelebte Demut. Ihr seid voll Geistes zu werden, ist im Grunde genommen eine sehr nüchterne Angelegenheit. Weil sie eben ganz eng mit unserem Wandel im Gehorsam zusammenhängt. Und sie ist alles andere als ein punktuelles Ereignis, das uns ja manche weismachen wollen. Du brauchst irgendwann noch Erfahrung und dann, das ist ein einmaliger Punkt und dann bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist für alle Ewigkeit. Nein. Es hängt mit unserem Wandel zusammen als Christ. Es geht darum, dass wir uns ständig vom Geist erfüllen lassen, wie es auch diese Zeitform an dieser Stelle ausdrückt. Lasst euch ständig vom Geist Gottes erfüllen. Oder werdet ständig fortlaufend voll Geistes. Seht ihr, wo das geschieht, wo Gottes Geist uns erfüllt, da wird auch unser Leben reich und erfüllt sein. Da haben wir das Leben in voller Genüge. Und danach sehen wir uns doch alle, oder? Amen.